12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Schweinegrippe in der Schweiz. Die Behörden registrieren 20.000 Arztbesuche, 4.500 bestätigte Fälle und ein drittes Todesopfer. Wir berichten und wir besprechen Alltagsfragen zur Schweinegrippe um 13 Uhr mit einer Ärztin und Fachfrau für Infektionskrankheiten. Not macht auch unangenehm erfinderisch. In der Wirtschaftskrise steigt die Wirtschaftskriminalität. Der Chemiekonzern Clariant streicht weitere 570 Stellen, viele davon im benachbarten Elsass. Und in Afghanistan wird Hamid Karzai für eine zweite Präsidentschaft vereidigt. Er will in einer großen Ratsversammlung alle Kräfte im Land versöhnen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christian Lüscher.
Die Schweinegrippe hat in der Schweiz ein drittes Todesopfer gefordert. Nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit, BAG, handelt es sich um eine Frau im Kanton Zürich, die an Herzschwäche litt und HIV-positiv war. Bereits zuvor war der Tod eines Babys sowie einer Frau bekannt geworden. Auch diese hatten bereits zuvor eine angeschlagene Gesundheit. Stark zugenommen haben auch die Arztbesuche aufgrund der Schweinegrippe. Laut Patrick Mattis vom BAG gingen vergangene Woche rund 20.000 Menschen wegen Grippesymptomen zum Arzt. Unterdessen sind rund 4.500 Schweinegrippefälle in der Schweiz bestätigt. Laut Mattis soll in der Schweiz genügend Impfstoff bereitstehen.
Ende nächster Woche werden wir fast die Hälfte der Bevölkerung mit Impfstoff versorgen können. Das sind Zahlen, die andere Länder nicht einmal erreichen werden, die keine Abdeckung für die halbe Bevölkerung haben. Ich bin überzeugt, ab übernächster Woche wird die Schweiz eines der Länder sein, die am meisten Impfstoffe wirklich jetzt zur Verfügung stellen kann.
Patrick Mattis vom Bundesamt für Gesundheit. In Zeiten von Finanz- und Wirtschaftskrisen steigt das Risiko für Wirtschaftsdelikte. Gemäß einer Studie des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers haben die Fälle von Wirtschaftskriminalität in der Schweiz gegenüber dem letzten Jahr zugenommen. Mit Abstand am häufigsten nannten die befragten Unternehmen Veruntreuungen und Buchführungsdelikte sowie Geldwäscherei und Verstöße gegen Patentrechte. Die meisten Wirtschaftsdelikte kommen laut der Studie in der Finanzbranche vor. Und fast drei Viertel der Täter gehören dem mittleren und oberen Management an. Der Chemiekonzern Clariant verkündet zum vierten Mal in diesem Jahr einen Stellenabbau. In der Produktion werden weitere 570 Stellen gestrichen. Schweizer Standorte sind nicht betroffen, aber die Hälfte des Abbaus trifft den Standort im elsässischen Hüningen bei Basel, der geschlossen wird. Hier gehen 260 Stellen verloren. Auch je ein Werk in England und Mexiko wird geschlossen. Vor einem Jahr hatte der Konzern mit Sitz in Muttenz weltweit noch 20.000 Stellen ausgewiesen. Clariant meldete für das dritte Quartal einen Gewinn von 25 Millionen Franken, aber einen Rückgang bei den Verkäufen von 19%. Mit der Schweizer Wirtschaft geht es wieder aufwärts, das sagt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Im nächsten Jahr werde die Schweizer Wirtschaft noch langsam wachsen. Richtig in Schwung komme die Konjunktur erst 2011. Beflügelt werde der Aufschwung durch die Nachfrage aus dem Euroraum und aus Asien, so die OECD. Das steuerprivilegierte Alterssparen bringt dem Bund Steuerausfälle von jährlich 450 Millionen Franken. Gemäss einer Studie der Eidgenössischen Steuerverwaltung legen fast 30% der Schweizerinnen und Schweizer fürs Alter Geld in einer dritten Säule an und sparen damit Steuern. Zwei von fünf Personen, die auf diese Weise sparen, zahlen den Maximalbetrag ein. Dieser beträgt für Angestellte gut 6.000 Franken. In Afghanistans Hauptstadt Kabul hat Präsident Hamid Karzai den Eid für seine zweite Amtszeit geleistet. Zahlreiche ausländische Gäste nahmen an der Zeremonie teil, die unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfand. Karzai versprach in einer Rede, die Korruption zu bekämpfen. Er kündigte auch an, dass er eine sogenannte Loya Jirga einberufen wolle, eine nationale Versammlung in der Absicht, eine Versöhnung unter den verfeindeten Volksgruppen und den Frieden im Land herbeizuführen. Laut Karzai sollen zudem bald einheimische Kräfte für Sicherheit im Land sorgen. In Russland bleibt die Todesstrafe verboten. Ende Jahr läuft ein 10-jähriger Aufschub ab. Das Verfassungsgericht in St. Petersburg hat dessen Verlängerung beschlossen. Der Präsident des Gerichts erklärte, die Todesstrafe könne nicht wieder verhängt werden, weil Russland international in der Pflicht stehe, etwa als Mitglied des Europarates. Die russische Bevölkerung ist laut Umfragen für die Todesstrafe.
Die Schweinegrippe ist in kurzer Zeit im Schweizer Alltag angekommen, mit konkreten Folgen und Massnahmen und mit mehr oder weniger gelösten Problemen. Wir berichten über die aktuellen Erkenntnisse der Gesundheitsbehörden und beantworten die ganz praktischen Fragen zum Umgang mit der Schweinegrippe im Tagesgespräch mit einer Spezialistin für Infektionskrankheiten. Weitere Themen in der Sendung: Die Wirtschaftskrise führt zu vermehrter Wirtschaftskriminalität. Die Europäische Union sucht Personal für zwei neue Spitzenposten und Frutigen im Berner Oberland weiht sein Tropenhaus samt Fischzucht ein. Eine Art Nebenbetrieb des neuen Eisenbahntunnels durch den Lötschberg. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.345 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 51,35 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,182. Das Wetter: heute ist es meist sonnig, über dem Mittelland liegen einige Nebelfelder, welche sich aber vielerorts auflockern. Die Temperaturen erreichen milde 12 bis 17 Grad, unter dem Nebel wird es 10 Grad. Morgen Freitag und am Samstag ist es nach Nebelauflösung wieder sonnig, vor allem am Freitag ziehen jedoch Schleierwolken auf. In den Alpentälern ist es föhnig. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 19 Grad, im Nebel bleibt es kühler. Am Sonntag ist es oft bewölkt bei rund 12 Grad und vor allem im Norden fällt stellenweise etwas Regen. In den Bergen wird es windig. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in Graubünden auf der A13 zwischen Mesocco Süd und Pian San Giacomo, in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung nach einem Unfall. Die Störung dauert voraussichtlich bis gegen 14 Uhr an.
Drei Menschen sind in der Schweiz bisher also an Folgen der Schweinegrippe gestorben. Ein Baby im Kanton Basel-Land und zwei Frauen aus dem Kanton Zürich. Allen drei gemeinsam, sie waren in einer schlechten gesundheitlichen Verfassung. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer mit den Fakten und der Einschätzung des Bundesamtes für Gesundheit, BAG.
Die Realität habe die Schweiz eingeholt, sagt Patrick Mattis, der Pandemieexperte des Bundesamts für Gesundheit, BAG. Nach einem Baby sind in den letzten Stunden auch zwei erwachsene Frauen verstorben, die eine heute, die andere gestern.
Beim ersten Todesfall handelt es sich um eine Frau im Alter von 54 Jahren. Sie hatte als Risikofaktor Diabetes, sie war zuckerkrank. Beim zweiten Todesfall handelt es sich ebenfalls um eine Frau, 46 Jahre alt. Als Risikofaktoren hatte sie schwere Herzinsuffizienz und sie war HIV-positiv. Verstorben ist die Patientin am 19. November frühmorgens.
Nebst diesen Todesfällen nehmen die Ansteckungen mit dem Schweinegrippevirus rasant zu. Letzte Woche waren über 20.000 Personen wegen Grippesymptomen beim Arzt. Patrick Mattis:
Der größte Teil dieser Konsultationen dürfte auf die pandemische Grippe zurückzuführen sein, da praktisch keine saisonalen Grippeviren in Europa zirkulieren.
84 Personen sind in Spitalpflege, 16 Personen befinden sich auf der Intensivstation. Dabei betont aber der Direktor des Bundesamts für Gesundheit, Thomas Zeltner, dass die Schweinegrippe grundsätzlich nicht anders verläuft wie eine normale Grippe. Es gebe aber Unterschiede.
Die saisonale Grippe ist besonders für unsere Senioren mit chronischen Krankheiten eine Bedrohung. Diese Grippe ist jetzt vor allem für Leute mit chronischen Lungenleiden, Herzleiden, Immunschwächen ein Problem.
Noch nicht absehbar ist, wann die Schweinegrippe ihren Höhepunkt erreiche, sagt Pandemieexperte Mattis.
Wann in der Schweiz, wann in den meisten europäischen Ländern die Peaks erreicht werden, ist schwierig vorherzusagen. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass eine pandemische Welle etwa 8 bis 12 Wochen dauern wird.
Dabei betont die BAG-Impfexpertin Virginie Mazere, es sei nie zu spät, sich impfen zu lassen.
Le message est toujours le même et il est aussi le même pendant la grippe saisonnière. Il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner.
Die Mehrheit der Geimpften entwickelten schon nach wenigen Tagen eine Schutzfunktion. In diesem Zusammenhang konnte heute bekannt gegeben werden, dass die Schweiz nun offiziell auch Pandemrix als Impfstoff für über 60-Jährige zulässt. Noch immer gibt die Verteilung des Impfstoffs zu reden. In manchen Kantonen sind die Impfdosen knapp. Der Schweizer Kantonsarzt behauptete gestern, in seinem Kanton herrsche Impfstoffmangel, weil andere Kantone die Dosen horten würden. Dieser Darstellung widerspricht nun aber der Direktor des Bundesamts für Gesundheit, Thomas Zeltner.
Wir haben wirklich keine Gründe zu glauben, dass hier irgendwie böswillig gehortet wurde, sondern gewisse Kantone waren einfach mit der Art der Logistik, wie sie sich eingerichtet haben, etwas schneller als andere.
Es habe sich aber gezeigt, dass das föderalistische System bei einer Pandemie an Grenzen stoße, so Zeltner. In den nächsten Tagen sollte aber mehr Impfstoff zur Verfügung stehen.
Ganz praktische Fragen, Alltagsfragen zur Schweinegrippe beantwortet eine Spezialistin für Infektionskrankheiten im Tagesgespräch um 13 Uhr. Betriebsgeheimnisse des eigenen Arbeitgebers für viel Geld an Konkurrenten verkaufen oder das Unternehmen, in dem man arbeitet, betrügen, das ist in der Schweiz gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Fast jedes fünfte Schweizer Unternehmen ist von Wirtschaftskriminalität betroffen, wie eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers zeigt. Tatmotiv der Angestellten: Gier. Das zeigt auch dieses Beispiel. Philipp Erath berichtet.
Ein Buchhalter bei einem mittelgroßen Schweizer Industriebetrieb war mit seinem Lohn wohl nicht zufrieden. Da zweigte er Geld aus der Firmenkasse ab. Rolf Schatzmann von PricewaterhouseCoopers PwC hatte im Rahmen der Umfrage Kontakt mit diesem betrogenen Industriebetrieb.
Diese Mitarbeiterin der Buchhaltung hat eine eigene Firma gehabt, hat Zahlungen auf diese eigene Firma geleitet, hat am Anfang Zweitunterschriften gefälscht. Er hat sich Zugang zum Computer der Mitarbeiterin verschafft und hat diese Zahlung dann weiter im Prinzip approved mit dem System der Mitarbeiterin.
Erstaunlich ist, dass ihm das gelang. Denn die Firma hatte nach einem früheren Betrug schon eine doppelte Sicherheit eingebaut. In der Firma galt nämlich seitdem die Vier-Augen-Regel. Das heißt, eine Zahlung kann nur dann durchgeführt werden, wenn zwei Buchhalter sie erlauben. Doch das System nützte nichts, denn der fehlbare Buchhalter beschaffte sich einfach das Passwort seiner Mitarbeiterin und erleichterte die Firma so um über 1 Million Franken. Für Rolf Schatzmann von PwC ist deshalb klar:
Es nützt nichts, das beste System zu implementieren, wenn man sich nicht darüber Rechenschaft ablegt, wie man das relativ einfach umgehen kann.
Dieser Betrugsfall ist kein Einzelfall. Fast jede fünfte Schweizer Firma ist gemäß der Umfrage von PwC im vergangenen Jahr von Wirtschaftskriminalität betroffen. In den meisten Fällen spielte sich das Delikt ähnlich wie im vorhin geschilderten Fall ab. Ebenfalls oft kommt es vor, dass Mitarbeiter Firmengeheimnisse an die Konkurrenz verkaufen. Die Wirtschaftskrise fördert die Wirtschaftskriminalität zusätzlich. Oder eigentlich die Firmenchefs. Denn sie wollen trotz der Krise weiterhin gute Ergebnisse sehen. Unrealistisch gute, sagt Studienautor Gianfranco Maudone von PwC.
Die Leute wollen Ziele erreichen, sei es persönliche oder Unternehmensziele.
Und so werden entweder die Zahlen frisiert, damit die eigene Abteilung gut dasteht, oder die Mitarbeiter sind frustriert, weil sie weniger Boni bekommen und greifen deshalb in die Kasse des Unternehmens. Dabei zeigt sich, je höher ein Mitarbeiter auf der Hierarchiestufe ist, desto eher vergreift er sich am Firmenvermögen.
Je höher jemand in der Hierarchie ist, umso besser kennt er erstens die internen Kontrollen und kann sie umgehen, beziehungsweise er kontrolliert sich selber.
Die grassierende Wirtschaftskriminalität hat übrigens auch damit zu tun, dass diebische Mitarbeiter noch immer oft mit Samthandschuhen angefasst werden. Denn nur in jedem zweiten aufgedeckten Fall wird der fehlbare Mitarbeiter entlassen. Und nur gar in jedem vierten Fall wurden auch die Strafverfolgungsbehörden informiert.
Mit dem Lissabonner Vertrag wird in der Europäischen Union einiges anders und einiges neu. Das auffälligste Neue werden zwei europäische Personalien sein, Die EU bekommt einen vollamtlichen Ratspräsidenten. Bisher haben das die Staats- oder Regierungschefs jeweils für ein halbes Jahr quasi nebenamtlich erledigt. Und die EU bekommt einen vollamtlichen Außenminister. Ich fragte Urs Bruderer in Brüssel, was verspricht sich die EU von dieser Professionalisierung?
Sie verspricht sich vor allem Kohärenz und Effizienz. Und das wohl auch zu Recht. Man muss sich das vorstellen, eine Institution, die alle 6 Monate den Präsidenten wechselt. Das führt zu enormen Reibungsverlusten. Kommt hinzu, dass jedes Land, das den Präsidenten stellen darf, für 6 Monate seine eigene Agenda verfolgt in dieser Zeit und jedes neue Land wieder bei Null anfängt. Also so etwas wie ein institutionelles Gedächtnis gibt es auf höchster Stufe bis jetzt nicht in der EU. Weiter soll die EU auch fassbarer werden. Bisher erschien die EU beinahe zu jedem Treffen wieder mit einer neuen Spitze. Das ändert sich jetzt. Im Idealfall bleiben die Spitzenjobs 5 Jahre unverändert.
In Brüssel geht's heute Abend nun um Namen, um Personen. Findet man eine starke europäische Führungsfigur fürs Ratspräsidium oder will man die allenfalls gar nicht?
Sie spielen auf Tony Blair an und den will man sehr wahrscheinlich nicht heute in Brüssel. Tony Blair bringt einfach zu viele Handicaps mit sich. Er zog mit den Amerikanern in den Irakkrieg, das verzeiht man ihm hier nicht. Er kommt aus einem Land, das in der EU in vielen Dingen nicht oder nur halbpatzig mitmacht. Auch das ist ein Handicap, das man ihm nicht verzeiht. Und drittens, und das ist vielleicht der wichtigste Grund, wollen viele Regierungschefs an der Spitze der EU niemanden sehen, der sie überstrahlen könnte. Eine Persönlichkeit, die das Rampenlicht mehr auf sich ziehen könnte als sie selber. Deshalb hört man jetzt auch immer mehr, als Präsidenten brauche man vor allem jemanden, der nach innen wirke, der die Gipfeltreffen der Staatschefs gut vorbereite, gut leite und vor allem, wenn es darum geht, einen Kompromiss zu finden, den auch herbeiführen könnte. Also eine Vermittlungsperson, die hinter den Kulissen wirkt. Und da fällt dann häufig der Name Herman von Rompuy, des amtierenden belgischen Premierministers, den man außerhalb dieses Landes aber kaum kennt.
Stellen wir die gleiche Frage beim Außenminister. Darf der eine große Nummer sein und wer kommt für den Job in Frage?
Der darf, wohl auch deshalb, weil seine Kompetenzen klar geregelt sind und weil die Außenpolitik auch unter Lissabon letztlich Sache der einzelnen Mitgliedsländer bleibt. Wer es aber wird, ist völlig unklar. Nur eine Anforderung ist ziemlich unbestritten, der Mann muss Sozialdemokrat sein. Es gibt einen Namen, der immer wieder genannt wurde, das ist der des amtierenden britischen Außenministers David Miliband. Er hätte zusammen mit Van Rompuy große Chancen, nur hat Miliband bis jetzt kategorisch gesagt, dass er nicht zur Verfügung steht und das sogar ziemlich überzeugend.
Urs Bruderer, die Schweiz hat ein eher kompliziertes Verhältnis zur EU. Wird das nun einfacher, weil es quasi nur noch 2 wichtige Adressen und Telefonnummern gibt?
Nein, das glaube ich nicht. Erstens gibt es immer noch mindestens 3 ganz wichtige Telefonnummern in Brüssel, die des Kommissionspräsidenten gehört auch dazu. Zweitens haben diese 3 Leute für die Schweiz wohl kaum je Zeit. Und letztlich ist das Verhältnis der Schweiz zur EU ja vor allem deshalb kompliziert, weil die Schweiz einen speziellen Status verlangt. Sie ist nicht Mitglied, möchte aber bei ganz vielen Dingen dabei sein und bei möglichst vielen Dingen sogar mitreden. Das kann gar nicht anders sein als kompliziert. Also wenn sich da etwas vereinfachen sollte, dann müsste sich da die Schweiz bewegen.
Das war Urs Bruderer, Korrespondent von Schweizer Radio DRS in Brüssel. Die Rumäninnen und Rumänen halten wenig von ihren Politikern. Dementsprechend fragen sie sich, mit welchem Präsidentschaftskandidaten wählen wir am Sonntag das kleinste Übel? Das Rennen ist offen zwischen dem jetzigen Präsidenten, dem liberalen Traian Băsescu, und den Herausforderern links und rechts von ihm. Die Wahl ist wichtig und dringend, weil Rumänien derzeit ohne Regierung dasteht. Welcher Kandidat auch immer gewinnen wird, die neue Regierung wird sich mit einer Fülle von gravierenden Problemen herumschlagen müssen. Eines davon ist das marode Gesundheitswesen. Nirgends in der EU ist es schlechter als in Rumänien. Der Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann konnte sich in Bukarest selbst ein Bild davon machen.
Wird sie auf ihre Erfahrungen mit rumänischen Ärzten und Spitälern angesprochen, hat Christina Mühe, sich zurückzuhalten. Dann erzählt die 46-jährige Bukaresterin ohne Unterbruch von ihren traumatisierenden Erlebnissen.
Așa e adina traumatizantă experiența unui accident, experiența traumatizantă a contactului cu spitale românești.
Sie habe sich mehrfach in Spitalpflege begeben müssen und es sei jedes Mal schrecklich gewesen. Ihren Sohn habe sie in einem winzigen Zimmer zur Welt gebracht, in dem noch weitere 5 Frauen lagen. Überall tote Käfer, die Toilette voller Fäkalien, die Dusche defekt. Sie habe eine Krankenschwester bestechen müssen, um sich nach der Geburt mit 2 Flaschen warmem Wasser waschen zu dürfen.
Eram lămurită că nu pot avea pretenții de cine știe ce stele, cu care m-am și spălat cum am putut, asta ce pot să spun, în sfârșit.
Draußen auf dem Gang habe sie mit ihrem Neugeborenen in der Kälte 2 Stunden ausgeharrt, bis ein Arzt endlich die nötigen Untersuchungen vorgenommen habe. Für jede Handreichung habe sie zusätzlich bezahlen müssen.
Să supraviețuiesc și să plătesc pentru a putea supraviețui.
Korruption, mangelhafte Infrastruktur, schlechte Bezahlung der Ärzte. Das rumänische Gesundheitswesen ist selbst ein Pflegefall. Die mangelhafte Versorgung hat europaweit eine der niedrigsten Lebenserwartungen und eine der höchsten Kindersterblichkeitsraten zur Folge. Rumänien gibt für sein Gesundheitswesen nur rund 200 Franken pro Kopf und Jahr aus. Zum Vergleich, in der Schweiz ist man bei etwa 5000 Franken angelangt. Im Wartezimmer von Dr. Bereziano teilen sich etwa 15 Personen die 3 Stühle. Alle anderen stehen an die Wand gelehnt oder sitzen auf dem Fußboden, einige schon seit Stunden. Niemand regt sich auf, die Patienten sind sich das Warten gewohnt. Dr. Bereziano ist Endokrinologe. Er kümmert sich etwa um Schilddrüsenerkrankungen oder Diabetes, bietet aber auch Ultraschalluntersuchungen an. Man müsse flexibel sein, um über die Runden zu kommen.
Unfortunately, the doctors have very low salaries in Romania. That begins with the communism era.
Die Ärzte verdienten sehr wenig, sagt Dan Pereziano. Das sei ein Relikt aus kommunistischer Zeit. Die Kommunisten hätten gewollt, dass Ärzte auf Bestechung angewiesen seien, um sie als die geistige Elite bei den Menschen zu diskreditieren.
The state have to give small salaries to professors, doctors, to force them.
Daran habe sich leider bis heute nichts geändert, weil ja immer noch die alten Kader an den Schalthebeln der Macht säßen, in Verwaltung und Politik. Ohne Bestechung, gibt Dr. Bereziano offen zu, gehe es nicht.
No, it is not possible.
Er selber komme auf ein Gehalt von etwa 500 Euro im Monat. Im Vergleich dazu verdiene ein Richter, der auch Staatsangestellter ist, das Zehnfache. Die rumänische Ärztegewerkschaft, deren Vorsitzender Dan Pereziano ist, kämpft deshalb für gerechtere Löhne. Doch die Staatskasse ist leer. Rumänien kann sich nur mit Hilfe eines Milliardenkredits des Internationalen Währungsfonds über Wasser halten. Dieser schreibt dem Land im Gegenzug ein rigoroses Sparprogramm vor. Mehr Geld fürs Gesundheitswesen gibt es nicht. Im Gegenteil, die staatlich verwalteten Krankenkassengelder würden wohl zum Teil sogar für andere Zwecke abgezweigt, vermutet Dan Pereziano.
We don't know if the money which are collected for health are used for health.
Wie das rumänische Gesundheitswesen wieder in Ordnung zu bringen wäre, weiß auch Dr. Bereziano nicht. Die vielen Reformen hätten bisher jedenfalls nicht viel gebracht. Und solange ihre Perspektiven so schlecht sind, wandern viele Ärzte aus. 10% der rumänischen Ärzteschaft hat schon das Weite gesucht. Weitere 4000 wollen gehen. Dr. Bereziano hat Verständnis dafür. Jeder, der gehe, habe ein besseres Leben und verdiene mehr, sagt er und bittet die nächste Patientin herein.
Das war ein Bericht von Marc Lehmann aus Bukarest. Tropische Früchte und fremdländische Fische gibt es jetzt aus Originalschweizer Produktion, gewachsen am Fuß der Alpen. In Frutigen im Berner Oberland eröffnet in diesen Tagen das sogenannte Tropenhaus, das mit warmem Wasser aus dem Neat-Tunnel beheizt wird. In diesem Wasser gefällt es ganz besonders dem Störfisch. Er wird jetzt in Frutigen im großen Stil gezüchtet und liefert auch Kaviar. Toni Koller.
Peter Hufschmid ist einerseits begeisterter Fischer, andererseits war er leitender Ingenieur beim Bau des Neat-Lötschberg-Tunnels. Beim Gedanken an das 20 Grad warme Wasser, das Jahr ein, Jahr aus in den Tunnel sickert, gab sich das eine aus dem anderen.
Hier in Frutigen fließen rund 100 Liter pro Sekunde aus dem Berg und die Einleitung dieses Wassers in die Kander stellt ein Problem dar. Die Kander hätte sich zu stark erwärmt. Ich habe dann die Idee gehabt, diese Abkühlung mit einer Produktion zu verbinden, damit etwas Sinnvolles zu tun und auch Arbeitsplätze zu schaffen.
Es entstand eine Aktiengesellschaft, die Peter Hufschmid heute präsidiert. Ein Grossverteiler stieg mit ins Boot und neben der Produktion von Tropenfrüchten mit erneuerbarer Energie werden bald auch 60 bis 70.000 sibirische Störfische in den Zuchtbecken schwimmen. Im warmen Neatwasser wachsen die Tiere ganzjährig so schnell wie im kurzen sibirischen Sommer und sie liefern Kaviar. Dessen Verkauf ist ein wirtschaftliches Standbein des Tropenhauses, wie auch das Fleisch der Fische selber.
Also in der Schweiz werden pro Jahr mehr als 50.000 Tonnen Fisch konsumiert. Etwa 90% davon kommt aus dem Ausland. Und wir produzieren hier rund 50 Tonnen Stör. Wir sind also ein Nischenplayer. Das Fleisch des Störs ist hervorragend geeignet für alle möglichen Zubereitungsarten. Und wir sind deshalb und nach den Erfahrungen, die wir bereits jetzt schon machen konnten, überzeugt, dass wir diese Störe ohne Probleme auf dem Markt absetzen können. Auch unsere eigene Gastronomie wird ein Verbraucher sein dieses Störfleisches, ohne dass wir große Logistikkosten haben.
Das Tropenhaus Frutigen versteht sich also nicht nur als Touristenattraktion mit Restaurant, es will auch eine Rolle spielen, wenn es um die lokale Produktion von eigentlich internationalen Lebensmitteln geht.
Dominierend in der Schweiz natürlich die Zucht von Regenbogenforellen im eher kalten Wasser. Und dann gibt es Bestrebungen, Flussbarsche oder Egli zu züchten, weil in der Schweiz eine grosse Nachfrage ist. Ansonsten steckt eigentlich die Aquakultur in der Schweiz noch in den Kinderschuhen. Wir sehen dort auch ein Entwicklungspotenzial für die Zukunft.
Sagt Peter Hufschmid, Präsident der Tropenhaus Frutigen AG. Tatsächlich sieht man auch an anderen Orten in der Schweiz, dass mit Fischfarmen Geld zu machen ist. Ein ähnliches Projekt wie in Frutigen wird am Neat-Gotthard-Tunnel in Uri geplant. Und auch im Kanton Luzern wird diese Woche ein grosses Meerfischzuchtprojekt vorgestellt. Wie sinnvoll sind Fischfarmen auf dem Festland? Sind sie ein ernsthafter Beitrag im Kampf gegen das Leerfischen der Meere? Katharina Bochsler.
Bereits jeder zweite Speisefisch stammt heute aus Zuchtfarmen. Im Ganzen sind dies über 50 Millionen Tonnen pro Jahr weltweit. Doch eine Entlastung für die kollabierenden Wildtierbestände sind Zuchtfische nicht. Im Gegenteil. Viele der beim Menschen beliebten Fische wie Lachs, Thunfisch oder Forellen sind Fleischfresser und müssen mit Fischmehl gefüttert werden. Fischmehl, hergestellt aus kleinen Meerfischen, auf die die freilebenden Artgenossen dringendst angewiesen wären, sagt Rainer Fröse vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften in Kiel.
Wenn wir die kleinen Fische im Ozean wegfangen, dann treten wir in Konkurrenz zu den Raubfischen, zu den Thunen, zu denen, die höher in der Nahrungskette stehen, auch zu unserem Dorsch beispielsweise. Wir nehmen denen in gewisser Weise die Nahrung weg.
Schon heute dienen 3 von 10 Fischereigängen allein dem Fang von Futterfischen. Anstatt sie zu schonen, belasten Fischzuchten die freilebenden Fische also zusätzlich. Raubfischen, aber auch Walen, Robben oder Meeresvögeln fehlt es deshalb zunehmend an Nahrung. Zwar erproben Fischexperten bereits spezielle Diäten für fleischfressende Zuchttiere, wie eben im Tropenhaus Frutigen. Doch ist der Ersatz von Fischmehl durch Sojaeiweiße oder Lupinen nur begrenzt möglich, weiß Andreas Stamer vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau FIBL im aargauischen Frick.
Gerade das Sojaprotein und auch andere Getreideproteine, die haben physiologische Grenzen, bis in die Höhe sie eingesetzt werden können. Beim Lachs weiß man, dass es über 15% oder 20% Sojaanteil in der Diät, die führen beim Lachs zu Gewebeschäden.
Konventionelle Fischfarmen belasten die Umwelt noch immer übermäßig stark. Neben der Fischmehlverfütterung sind die Abwässer, der häufige Medikamenteneinsatz und der Energieverbrauch vielerorts ein großes Problem. Aber auch den Zuchtfischen selbst geht's nicht sonderlich gut. Gerade sogenannte Indoor-Anlagen, wo die Fische in Bassins herangezogen werden, brauchen viel Energie. Entsprechend viel muss der Betrieb abwerfen, um über die Runden zu kommen. Die Devise der Züchter lautet daher, möglichst viel Fisch auf kleinstem Raum. Artgerechte Haltung sei eine der größten Herausforderungen der Fischfarmen, sagt Steve Kestin, Agronom an der Universität Bristol. Erst allmählich laufe die Forschung zum Wohlbefinden von Fischen und deren je nach Art sehr unterschiedlichen Bedürfnissen an.
One of the problems we have with fish is that there are quite a number of species that are farmed, and they're all quite different in their requirements. So it's quite difficult to generalize about fish overall.
In Europa arbeitet mittlerweile eine ganze Reihe von Instituten, von der EU und der Schweiz finanziert, an der Verbesserung der Fischzucht. Nicht zuletzt auch, um zu verhindern, dass umweltbelastende Zuchtfarmen in Entwicklungsländer mit weniger strengen Vorschriften ausgelagert werden.
Gleich eins. Stoff fürs Tagesgespräch ist einmal mehr die Schweinegrippe. Eine Spezialistin für Infektionskrankheiten beantwortet FAQ, häufig gestellte Fragen. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Christian Lüsche.
Die Schweinegrippe hat in der Schweiz ein drittes Todesopfer gefordert, eine Frau im Kanton Zürich, die an Herzschwäche litt und HIV-positiv war. In der Schweiz haben die Fälle von Wirtschaftskriminalität zugenommen. Die meisten Wirtschaftsdelikte kommen in der Finanzbranche vor. Und fast drei Viertel der Täter gehören dem mittleren und oberen Kader an, zeigt eine Studie. Die Delegierten des Schweizerischen Bauernverbandes verlangen vom Bundesrat, dass er die laufenden Verhandlungen mit der EU über ein Agrarfreihandelsabkommen abbricht. Dies, weil sie massive Einkommensverluste befürchten. Verkehrsinfo DRS von 13 Uhr in Graubünden auf der A13 zwischen Mesocco Süd und Pian San Giacomo in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung nach einem Unfall. Die Störung dauert voraussichtlich bis gegen 14 Uhr an.
Also auch bei uns Todesfälle im Zusammenhang mit der Schweinegrippe. Zwei davon wegen Lungenentzündungen bei einer H1N1-Infektion. Man fragt sich, ist die Schweinegrippe im Vergleich zu einer Saisongrippe besonders gefährlich für die Atemwege? Was nützen Antibiotika oder Tamiflu? Und wie können sich besonders gefährdete Personen vor Ansteckung schützen, gerade wenn sie noch nicht geimpft sind? Antworten hat Katrin Mühlemann. Sie ist Co-Direktorin des Instituts für Infektionskrankheiten an der Universität Bern, Ärztin am Berner Inselspital und Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Susanne Brunner hat mit ihr gesprochen.
Das Tagesgespräch.
Frau Mühlemann, Sie arbeiten im Inselspital, im Arbeitsalltag. Was hat sich verändert, seit die Gefahr von der Schweinegrippe um ist in Ihrem Arbeitsalltag?
Wir sind konfrontiert mit einer neuen Infektionskrankheit. Mit einem neuen Erreger, mit einem neuen Influenza-Virus, wo man erst kennenlernt. Das heisst, man fängt an mit sehr vielen Unsicherheiten, die sich mit der